Ein kleines Beispiel. Letzte Woche haben wir uns überlegt, wie dann mit Hardware-basierter Virtualisierung man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Sprich, wir bauen in die CPU so ein bisschen Support ein, dass sie sich selbst berechnen, selbst nachmachen kann, beziehungsweise an den Stellen, wo sie sich nicht nachmachen kann, dann halt sagt, nö, jetzt weiß ich nicht weiter, Exit, mach du mal. Das waren diese VTX-Erweiterungen. Ja, und es gibt ein Projekt, QEMU, die das ausnutzen und entsprechend für Linux einen PC simulieren. Jo, was simuliert QEMU? Also es gibt ein bisschen Unterschied zwischen QEMU und KVM. Die sind zwar eng verbandelt, aber nicht identisch. Also QEMU, Quick Emulation, war mal ein Projekt. Die haben angefangen, ja, letztendlich ein PC, so wie ihr es bisher gelernt habt, Befehl für Befehl, just in time kompiliert nachzumachen. Soll heißen, im Prinzip können die, also mit der Methode her, 386er aufwärts alles nachmachen. Wobei QEMU, moin, na, kommen Sie doch noch alle. Wobei QEMU an der Stelle nicht konfigurierbar ist, sondern so nach dem Motto, naja, ein AMD 64 ist hier abwärtskompatibel, also machen wir doch an sich erstmal eine AMD 64 mit allem Pipapo nach. Wer dann irgendwelche alte i386 Software hat, der kann sie ja trotzdem drauf laufen lassen. Jo, ein PC wird nachgemacht. Also ich kann jetzt nicht mehrere PCs irgendwie gemeinsam konfigurieren. Ich kann allerdings natürlich das QEMU-Programm zweimal, dreimal, viermal starten. Dann habe ich halt zwei, drei, vier PCs. Jo, drin ist Wald- und Wiesen-PC-Hardware. Ich sage mal so eine typische Ausstattung, ne? Grafikkarte, eine Platte, ein CD-Laufwerk, Floppy-Laufwerk, serielle, parallele Schnittstelle. Wenn ihr in irgendeinen PC-Laden geht und sagt, ich weiß nicht, was ich brauche, ich will einen PC, dann kriegt ihr so einen, so grob gerechnet. Jo, das Ganze ist GPL, beziehungsweise die Teile sind auch LGPL, also man kann sie auch irgendwo noch nutzen und einbauen. Gebastelt hat das ein Herr Fabrice Ballard aus Frankreich. Ich weiß nicht, kennt den jemand? Ein schillernder Paradiesvogel der Informatik. Der hat überall seine Finger drin, also auch die libffmpeg, die kennt ihr vielleicht. Die stammt, hat auch er verbrochen. Der hat schon mal gewonnen, irgendwie einen Preis für das kryptische Programm. Also der taucht in der Informatik häufiger mal auf. Ja, so sieht ungefähr auch das QEMU unter der Haube aus. Da könnte man auch einen Preis für die kryptische Software 5 kriegen, glaube ich. Also wenn man da drin was sucht, es ist gruselig verblüffend, dass das QEMU so gut funktioniert. Also wenn ich so Software schreiben würde und 2 Tage später wieder reingucken würde, ich würde meinen Code selber nicht mehr verstehen. Jo, also das war das ursprüngliche QEMU. Irgendwann gab es dann die sich selbst simulierenden CPUs, die Hardware-Geschichten. Ja, und was sie da gemacht haben, da haben irgendwelche anderen Leute dann letztendlich QEMU hergenommen und so die typische moderne PC-Hardware rausgesägt und, oder andersrum, hier die AMD 64 CPU rausgesägt und weggeschmissen. Und stattdessen wird halt jetzt die VTX-Erweiterung genutzt und damit dann die CPU simuliert. Der Rest ist an sich gleich. Ja, und inzwischen haben sie das auch irgendwie ein bisschen auf die Reihe gekriegt, dass jetzt QEMU-Entwicklung und KVM-Entwicklung im Prinzip laufen die jetzt parallel. Also wer eine entsprechende CPU hat, der kann das KVM nutzen. Wer keine entsprechende CPU hat, kann das QEMU nutzen. Äußerlich gesehen identisch. Also ihr seht da keinen Unterschied. Moin, kommen Sie doch noch alle. Jo, Vorteil von dem QEMU, auf jeden Fall, das Ding ist flott. Also wer jetzt irgendwie, sagen wir mal, das mal vergleicht mit irgendwas anderem, was ich euch bisher verklickert habe, wie das funktioniert, deutlich schneller. Also auch das QEMU selber, also die nicht Hardware beschleunigte Variante, ist noch deutlich schneller als V-Machine zum Beispiel. Und mit dem KVM-Modul natürlich dann noch mit der echten CPU, naja, so wie ihr das letzte Mal mitgekriegt habt, ne? Alles, was ums Rechnen geht, Originalgeschwindigkeit, wenn es dann um I/O geht und viele Interrupts und so, dann müssen wir uns gleich nochmal angucken. Jo, diese VTX-Geschichten, ich habe es euch beim letzten Mal so am Rande erwähnt, sind natürlich jetzt alles wieder privilegierte Befehle, weil privilegierte Befehle kann ich das ins QEMU selber nicht einbauen, also gibt es ein entsprechendes Linux-Kernel-Modul, wobei das jetzt in dem Sinne auch nicht unbedingt ein Kernel-Modul ist, weil ja AMD und Intel und wie sie alle heißen, das alle ein klein bisschen anders machen. Dementsprechend kann man jetzt unterschiedliche Module laden oder unterschiedliche Teile von Modulen laden, entweder AMD 64 oder je nachdem, welche CPU man hat. Jo, das Ganze läuft dann entsprechend auch auf den entsprechenden VTX-Erweiterungen. Oder kann man natürlich auch sagen, ja, wenn ich jetzt keine KVM-Hardware-Beschleunigung habe, dann nehme ich halt das ursprüngliche QEMU, läuft auch. Und ich habe es nicht ausprobiert, aber so von der Idee her müsste QEMU auch, sagen wir mal, auf einer Sun laufen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber prinzipiell müsste es eigentlich gehen. Das Ding QEMU ist, ja, ich würde mal sagen, das ist im Moment die Simulation auf Linux, wenn man nicht, was weiß ich, VMware kaufen will oder Virtual PC oder so. Oh, VirtualBox, ja, aber also zumindest hier an der Uni, ich glaube, wir benutzen inzwischen gar nichts mehr anderes als diese KVM. Das ist einfach flott, schön flott, also da kann man auch ernsthaft mitarbeiten. Und das Ding ist, weil so viele Leute nutzen, schon sehr ausgereift, also das ganze Zeugs, was da simuliert wird. Linux läuft drauf, Windows läuft drauf, BSD läuft drauf, irgendwie so ein altes DOS und so, das geht eigentlich alles. Ja, und für Leute, die, sagen wir mal, Betriebssysteme debuggen wollen, noch ganz neckisch, da ist noch so eine Debugger-Schnittstelle eingebaut für den GDB. Also wer den GDB benutzen kann, der kann im Prinzip auch QEMU starten und den GDB dranflanschen und kann jetzt die virtuelle Maschine so single-steppen und so. Oder kann mal sagen, jetzt lauf mal bis zum Ende dieser Funktionen und zeig mir, welcher Rückgabewert ist, und zeig mir den Inhalt der Register und so weiter. Jo, Nachteile gibt es natürlich auch. Das erste ist, das Ding ist kaum konfigurierbar. Also, wenn ihr euch in einen PC-Laden geht und einen PC kauft, dann kriegt ihr einen auf das Auge gedrückt. Es sei denn, ihr wisst, was ihr wollt, aber so vom PC-Laden-Verkäufer, der drückt euch irgendwas aufs Auge und so ungefähr ist es hier auch. Ihr kriegt was. Und für 99,9% der Anwendung ist auch das genau das Richtige. Nur wenn ihr Spezialwünsche habt, dann Pech gehabt. Also was man konfigurieren kann, ist im Wesentlichen Speichergröße, von wo er booten soll, also Plattengröße im Sinne von, ich gebe ihm eine Datei und das soll er als Image nehmen. Ja, je nachdem, wie groß die Datei ist, ist halt die Platte größer oder kleiner. Ja, und ich kann noch eine zweite, dritte, vierte Platte einbauen, das geht mit entsprechend vielen Images. Ja, und dann hört es auch schon so fast auf. Also, viel mehr kann man schon fast nicht machen. Du, das hatte ich euch neulich mal schon angedeutet, wo das herkommt, dieses Problemchen hier. Das BIOS, was eingebaut ist, ist ein, naja, ich würde mal sagen, so 1985er-Jahrgangs-BIOS. Das ist nämlich genau 64K groß und Punkt. Und was man in 64K reinkriegt, das ist in etwa das, was Windows und Linux und Co. zum Booten brauchen, aber auch kein Handschlag mehr. Soll heißen, da passt jetzt kein Setup rein. Was insofern ein bisschen blöd ist, weil dann kann man auch eigentlich nicht vernünftig booten. Ja, normalerweise stellt man im BIOS, im Setup die Bootreihenfolge fest. Kann ich da nicht einbauen. Dementsprechend geht das Booten immer nur, ja, wenn ich QEMU starte, kann ich ihm sagen, jetzt in diesem Moment boote doch mal von CD. Und dann macht er das. Jetzt gibt es natürlich so die ein oder anderen Betriebssysteme, die sich dann, wenn man sie installiert, dann wollen sie erstmal von CD-ROM gebootet werden, weil auf Platte ist noch nichts drauf. Und dann sagen sie irgendwie, ja, jetzt nehmen wir CD-ROM raus und boote von Platte neu, wenn sie sich dann installiert haben. Das geht hier nicht, ne? Also man muss den Rechner praktisch dann runterfahren, ausschalten irgendwie. Und kann ihn dann neu starten mit entsprechenden neuen Bootparametern. Ja, und auch die anderen ganzen schönen Geschichten hier, so ACPI oder so, was es heutzutage Neues gibt. Neu in Anführungsstrichen, das ist bestimmt auch schon 1990 oder wann es eingeführt worden ist. Auch kein ACPI, dementsprechend kein Suspendoram, irgendwie solche Geschichten. Ja, und keine GUI. Ja, GUI schon im Sinne von einem Fenster, wo man sieht, was er gerade tut, aber nichts jetzt, um zu sagen, was weiß ich, ich möchte eine Floppy einlegen oder rausnehmen oder ich möchte einen Power-Knopf drücken, damit er dann ein Suspendogramm oder sowas macht. Da gibt es einfach gar nichts. Jo. Zeige ich euch das Teil mal. Also, was ich gemacht habe. Ich generiere letztendlich mit einem zum Beispiel DD-Kommando Distump. Ich lese lauter Nullen und schreibe als Output-File disk.image. Also lege eine Datei an mit lauter Nullen, Block-Size 1 Megabyte, 2048 Stück davon, also ein 2 GB Platte anlegen. Jo, das habe ich schon gemacht. Dauert nämlich eine ganze Weile, 2 GB voll zu schreiben mit Nullen. Und dann kann man starten mit KVM, das ist halt das KVM oder QEMU, je nachdem, was man haben will. Dann kann ich hier mit minus minus CD-ROM sagen, welches CD-Image sozusagen gerade in der Maschine eingelegt ist. Kann ich jetzt während der Laufzeit so auch nicht einfach ändern. Ja, und als zwei, das, was man immer angeben muss, also ohne Minus-Option irgendwelcher Art, ist das eine Platten-Image. Das reicht schon. Gut, ich könnte jetzt noch mit Minus M, glaube ich, könnte ich die Größe des Speichers noch angeben. Ja, und dann war es das auch schon so ziemlich. Aber wenn ich das halt tue, und das ist das Schicke dran, das Ding ist flott. Also ich boote jetzt mal oder ich mache mal so einen Windows Installations-CD-Lauf. Okay, jetzt passiert, also wenn man das sieht, wie das hier unten durchrauscht, ihr habt es gerade gesehen, da ist er schon wirklich flott. Ne? Also das geht schon ab. Sich drücken, lass man sich drücken, lass man sich drücken, nochmal. Ja, das geht. Ne? Wenn man jetzt hier sieht, wie er die Dateien installiert, also das geht auf dem echten Rechner nicht wirklich schneller. Was sparen?
Sie haben uns das CD-Laufwerk gespart, dass wir dadurch nochmal schneller sind. Das ist ja kein physikalisches.
Ach so, okay. Es ist kein physikalisches Laufwerk, es ist allerdings jetzt per NFS geshared von unserem NFS-Server geholt. Also das ist jetzt auch nicht so schnell da. das schon gleich. Ich muss noch zeigen, wie dann auch die Grafik und so hinterher aussieht. Ja. Okay, hier hat das jetzt mit dem CD-Booten insofern gut funktioniert. Glück ist Geschick. Hier habe ich gesagt, er soll CD einlegen. Ich habe ihm aber keine Bootreihenfolge gegeben. Bootreihenfolge ist in diesem Fall auch wurscht, weil von Platte kann er nicht booten, da ist nichts drauf. Floppy ist nicht drin. Also geht es nur von CD. Dann installiert er den Inhalt der CD auf die Platte und bootet neu. Jetzt ist die Boot-Reihenfolge wieder Platte, CD-ROM, glaube ich. Jetzt ist allerdings auf der Platte was drauf und jetzt geht's. Also insofern ist das nicht so schlimm, dass man die Boot-Reihenfolge in diesem Fall nicht angeben kann. Aber das kann natürlich Fälle geben, wo das ein bisschen unschön ist. Ja gut, und jetzt brauchen wir vielleicht nicht unbedingt weitermachen. Jetzt ist natürlich immer das Problem, das haben viele Leute, da gibt es auch noch keine sinnige Lösung für. Wir haben das Problem, ich habe jetzt hier meinen Mauszeiger, ne? So hübsch, und ich habe jetzt da so einen Mauszeiger.
Genau dafür gibt es eine Synergie. Das ist der einzige Vorteil von VirtualBox gegenüber Cuevo, dass die Mausintegration einfach
vom Auto rein oder raus. Es geht nicht wirklich. ja. Da können wir mal drüber diskutieren. Wie könnte das funktionieren? Das ist nämlich ein Ding, da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass es überhaupt funktioniert. Also, das, was man wissen muss, ist, ihr kennt die Dinger, also hier ist sogar noch so eine schöne alte Maus, so eine uralt, 100 Jahre Maus, mit so einem kleinen Kügelchen drin und das Kügelchen dreht. Je nachdem, ob man es links, rechts, dann wird das eine Rad gedreht, oben, unten wird ein anderes Rad gedreht und das ist letztendlich eine Lichtschranke. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, die Maus um einen Zentimeter bewege, dann sendet sie sozusagen 5 Impulse über PS halbe an den Tastaturcontroller. Und der Tastaturcontroller, der meldet per Interrupt, ja, die Maus wurde um 2 Pixel in die Richtung bewegt. Wie kriegen wir das hin? Wenn, weil, und das ist jetzt das Problem, das ist letztendlich ein X-Windows-Programm. Und das X-Windows-Programm, das liefert mir, oder der X-Server liefert mir immer nur die Position des Zeigers.
Das ist ja auch in die andere Richtung. Also Positionen kann ich ja in relativ umwandeln.
Ja, also was weiß ich, ich weiß, die Maus ist da und jetzt 2 Minuten später weiß ich, die Maus ist da, okay, 20 Pixel nach links. Dann kann ich das umwandeln in 20 Pixel nach links. Tastaturcontroller, sag mal deiner CPU Bescheid. Dumm ist es nur, wenn ich jetzt hier unten mich dem Rande näher und jetzt da rausfalle. Jetzt, wenn ich hier unten mich bewege, kriegt meine Simulation keine Mausbewegung mehr gemeldet. Weil ich bin nicht mehr in dem Fenster. Es kann sein, ich gehe hier raus, bewege darüber und gehe da wieder rein. Dann kriege ich plötzlich eine neue Mauskoordinate gesagt. Vorher da, jetzt da. Das sind, keine Ahnung, 593 Pixel nach rechts. Geht nicht. Das können nur maximal, also der Tastaturcontroller kann nur maximal, ich weiß gar nicht, 15 Pixel melden. Dann melden wir eben 15, 15, 15, 15, 15, noch 15, noch 15, noch 15 und noch 2 auf zu, dann bist du angekommen. Könnte gehen. In Wirklichkeit ist es ja aber so, wenn ich dann nach unten, 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 unten gehe und weiter runter und weiter runter, es geht nicht raus. Also eigentlich, wenn ich hier oben nach unten bewege meine Maus, dann dürfte ich da gar nicht rausfallen. Ich müsste einfach immer noch nach unten, nach unten, nach unten, nach unten gemeldet kriegen. Der X-Server kriegt ein, ich drehe nach unten, nach unten, nach unten. So. Macht aber nichts. Wenn X-Koordinate kleiner 0, dann ist nach links schieben wurscht. Ja, das Problem ist nämlich jetzt, wie weit darf ich denn die Maus nach rechts schieben? So viel, wie die Grafikkarte gerade Auflösung hat. Stimmt auch nicht. Weil die Maus, da kann man noch so verschiedene Beschleunigungen einstellen. Die Maus selber meldet zwar immer, ich bin um 2 Pixel nach links, aber wenn man sie nur kurz bewegt, ganz wenig, dann meldet sie auch nur diese 2. Wenn ich sie weiter bewege, dann meldet sie mehr. Dann multipliziert sich der Wert plötzlich mit 2. Ja.
Ich meine, das ist ja alles eigentlich nicht so wichtig, wenn ich das Hauptproblem anschaue, dass ich einfach keine Ahnung habe, wo der Mauszeiger mit meinem Gast ist. Der kann auch vom Betriebssystem irgendwo hingesetzt werden.
Das ist das nächste Problem. Genau. Es gibt so Dinger wie, Gott, wie ist denn das, Open Windows hieß das. Da konnte man, wenn dann hier ein OK-Button, also die Maus, sagen wir mal, ist hier in der Mitte und jetzt poppt dieses Fenster auf mit diesem OK- oder Weiter-Button. Und das Open Windows hat dann immer gesagt, naja, das ist der Default, da muss jetzt der Benutzer nicht erst die Maus hinziehen, drücken und dann wieder zurückschieben, sondern wenn das der Default-Button ist, dann steht die Maus schon in dem Moment, wo das Fenster aufpoppt, an der Stelle. Okay, kann man, ja, wirklich, kenne ich nicht. Soll heißen, der X-Server verschiebt plötzlich die Maus, aber natürlich nicht die echte Maus, sondern nur die Maus auf dem Bildschirm. Und nun?
Also was wird Box dafür gemacht, ist halt eben eine Gasterweiterung dann zu schreiben, dass du den Gast modifizieren musst, der dann weiß jetzt, wo die Maus ist und dann geht alles. Kann ich es ja auch notfalls beliebig setzen.
Okay, kommen wir gleich drauf, was das für eine Erweiterung ist. Aber behaupte mal, QEMU kann das auch ohne Erweiterung. Haben wir auch überlegt. Das Problem ist, es gibt so verdammt viele davon. Und jedes neue X-Windows und jedes neue Microsoft-Windows hat bestimmt einen Sack voll neue Mäuse. Und sinnigerweise, die Mäuse, die es heutzutage gibt, also die Mauszeiger, die haben auch noch so mit, zum Teil mit durchscheinend und so. Also da kann man noch nicht mal nach dem Pixelmuster suchen, sondern das ändert sich noch, je nachdem, wo die Maus über den Hintergrund rutscht. Geht also auch nicht.
Irgendwo eine Stelle, wo immer das Betriebssystem, das Gastsystem irgendwie seine Position speichert. Also, das wird je nach Betriebssystem auch irgendwie.
Und wahrscheinlich nicht nur Betriebssystem, sondern auch X-Windows-Versionen. Und je nachdem, wann du den X-Server startest, steht es an physikalisch unterschiedlichen Pages. Prinzipiell hast du recht, in der Praxis wird das mühsam. Jo, folgende Idee gibt's. Also das eine ist, ich kann mal dem Programm selber sagen, du bist Chef der Maus, indem ich da reinklicke. Okay, könnte man im Prinzip auch anders machen, was weiß ich, irgendwie ein OK-Button oder sonst was. Dann ist die Maus gegrabt. Die Möglichkeit bietet jeder X-Server. Das kennt man zum Beispiel von Menüs. In dem Moment, wo ich aufs Menü klicke, dann kann ich auch mal aus dem Menü raus, ohne dass das Menü jetzt gleich wieder einklappt oder ein anderes Programm den Input kriegt. Also ich kann so ein Grab-Maus aufrufen. Ja, und dann geht's. Aber warum geht's? Na, das Problem bleibt das gleiche. Ich kriege immer noch nur die Position und muss daraus relative Bewegung ermitteln. Jetzt aber fällt er unten nicht mehr raus. Also wenn ich jetzt wieder hochgehe, erscheint er an der Stelle. Oder wenn ich, da drüben sieht man es, wenn ich mich jetzt nach links bewege, passiert nichts. Und da, wenn ich weiter nach rechts gehe, man sieht immer noch, die Maus bleibt am Rand. Ja, die Idee ist folgende: Man kann auch, ne, von Open Windows oder wenn du sagst, das XP macht es auch, man kann dem X-Server sagen, setz mal die Maus auf Position Y, XY. Was mache ich hier? Ich mache einfach Folgendes: Wenn jemand, also ich weiß, die Maus ist jetzt da und jetzt verschiebe ich sie, jetzt ist sie da. Dann weiß ich, Sonnenstückchen verschoben, also relative Koordinate ist so und so viel. Das Dumme ist ja, das geht nur so lange, bis ich am Rand anschlag. Und die Idee ist jetzt einfach, die X-Server-Maus, die setze ich einfach immer auf die Mitte des Fensters. Die sieht ja keiner. Ich setze immer auf die Mitte und wenn ich jetzt eine Koordinate gemeldet kriege, links davon, dann merkst du, er hat die nach links bewegt, merke ich mir, schicke ich dem Simulationsprogramm, setze die Maus aber gleich wieder auf die Mitte. Er bewegt sie nach oben, ich kriege die Änderung mit. Okay, die Änderung schicke ich an mein Simulationsprogramm, setze den Mauszeiger aber gleich wieder auf die Mitte. Auf die Art und Weise geht's. Das Dumme ist nur, jetzt kann ich natürlich, wenn ich die Maus immer wieder auf die Mitte setze, jetzt komme ich natürlich wirklich aus dem Fenster nicht mehr raus. Ja, da muss man jetzt immer, also jetzt bei QEMU ist es so Ctrl- und Alt-Taste gleichzeitig, dann ist die Maus halt wieder da. Also meine normale Maus, mit der kann ich jetzt auch wieder hier. Das ist so ein bisschen verknupst, ist aber eine Methode, es standardmäßig zu machen, wo ich eben jetzt hier X-Windows oder so kein Problem habe. Jetzt kann ich ganz normal hier mein Installationsprogramm benutzen, ohne dass ich jetzt noch irgendwelche Erweiterungen installieren muss. Genau. Also hier oben bin ich mit der echten. Der Simulierte ist da unten. Wenn ich jetzt da klicke, dann bewege ich jetzt plötzlich die da unten. Jo, das hat jetzt ein paar Auswirkungen. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Also abgesehen davon, dass ich mal das erste Mal klicken muss und wenn ich wieder raus will, Ctrl und Alt tippen muss. Abgesehen davon, dass es unter der Haube unschön ist, ja, hat aber noch Auswirkungen.
Es fühlt sich halt einfach falsch an, weil man quasi zweimal die ganze Beschleunigung und so drin hat. Und das Ganze ungerecht.
Ja, das kann ich dadurch umgehen, dass in dem Moment, wo ich ins Fenster reinklicke, natürlich von dem echten X-Server die Beschleunigung ausschaltet. Dann bleibt noch die von, in diesem Falle, XP übrig. Dann fühlt sie sich wieder richtig an. Na gut, XP fühlt sich eben ein bisschen anders an als ein normaler X-Server, aber das ist in echt auch so. Ja. Also muss man noch dazu sagen, die Beschleunigung muss man dann eigentlich ausschalten, hast du recht. Was gibt es noch für Implikationen? Ja, eine ganz unschöne QEMU in QEMU geht nicht. Das könnte man ja sagen, naja, jetzt kann ich doch, das ist doch ein ganz normaler PC. Jetzt kann ich in dem PC Linux installieren und in dem Linux kann ich doch ganz normal QEMU starten. Das kann ich auch gerne tun, es startet auch. Ich darf bloß nicht reinklicken. Weil wenn ich reinklicke, dann fängt er mir die Maus sozusagen zweimal. Einmal in dem äußeren QEMU, einmal in dem inneren QEMU. Wenn ich Ctrl-Alt tippe, dann gibt nur das äußere QEMU die Maus wieder ab. Weil das Alt-Ctrl natürlich nicht weitergeschickt wird.
Aber gibt es da nicht auch so eine Option? Also ich meine, wenn man jetzt, es gibt ja noch eine GUI, mit Word, aber geht wahrscheinlich hier auch über die QEMU-Konsole, dass man Steuerung-Alt wirklich explizit an den Gast schickt. Das geht auch
garantiert. Da gibt es dann wieder auf ähnliche Art und Weise, also krumm und schief. Genau. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Stückchen unschön. Das andere ist, es sind natürlich Ctrl und Alt, die Tasten, es gibt auch andere Programme, die Ctrl und Alt mal benutzen. Wenn man sie aus Versehen gleichzeitig tippt, oder es gibt auch welche, jeder kennt, Ctrl, Alt, F1, umschalten auf die erste Konsole. Geht hier so auch nicht, ne? Weil dann die Maus plötzlich weg ist.
Das wird man ja umkonfigurieren können, oder?
Also, das
geringste Problem. Also,
das Problem bleibt natürlich das gleiche. Du kannst jetzt irgendeine andere Tastenkombination nehmen, aber das Problem, dass diese Tastenkombination von dem Gast auch gebraucht wird, die bleibt halt. Und es gibt noch ein paar andere Unschönheiten. Was passiert nämlich zum Beispiel, wenn ich die Kontrolltaste tippe und aus dem Fenster rausgehe und sie dann wieder loslasse? Dann hat QEMU an seine Simulation das Drücken der Kontrolltaste gemeldet. Ja, aber sie wird nie wieder losgelassen. Also muss man sich da noch irgendwas merken. In dem Moment, wo die Maus aus dem Fenster rausgeht, müssen sozusagen auch alle Tasten wieder losgelassen werden. Also QEMU muss sich bei jedem Tastendruck merken, was ist denn jetzt gerade noch gedrückt. Und wenn die Maus aus dem Fenster rausgeht, dann muss er an das laufende Betriebssystem auch melden, naja, jetzt ist die Taste wieder losgelassen worden.
Muss, oder man könnte auch umgekehrt machen, dass es dann erst in den reingeht, dass es dann schaut, okay, was war vorher gedrückt und ist es jetzt noch immer noch gedrückt oder nicht?
Das weiß er nicht. Du kriegst immer nur die Tastencodes mit, wenn deine Maus im Fenster ist. Oder beziehungsweise das Fenster den Fokus hat, je nachdem wie du Fokus, Click-to-Fokus oder Maus.
Wenn ich die Taste gedrückt halte, rausgehe, dass die weiterhin gedrückt bleibt und wenn ich dann wieder ins Fenster reingehe, dass dann ein Kollege schaut, okay, ist jetzt die Taste immer noch gedrückt?
Das kann er nicht abfragen. Man kriegt nur die Events. Ich kriege das Event, die Taste wurde gedrückt. Ich kriege ein Event, die Taste wurde losgelassen. Geht auch nicht, ne? Also da muss man dann immer, wenn die Maus aus dem Fenster rausgeht oder das Fenster im Fokus verliert, so muss ich besser sagen, muss man die Tastendrücke entsprechend rückgängig machen. Das andere ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt wiederum Kontrolltaste tippe, Entschuldigung, außerhalb Kontrolltaste tippe und dann rein und jetzt loslasse, was ist dann? Dann muss es eigentlich weggeschmissen werden. Ne? Ist ein Code für eine Taste, die eigentlich nie gedrückt worden ist. Auch unschön.
bei der Escape-Sequenz bleibt Kontrolle, als es an den Fokus verliert. Fängt man das ab und sendet man das erste Controller an das Gastsystem oder eben nicht? Und dementsprechend verzögert man aber wieder andere Befehle wie Control C oder sonst was dann heißen und ganz normal regulär erlaubt.
Control C müsste ja gehen. Wäre doof, wenn nicht.
Ja, aber solange ich nur die Kontrolltaste gedrückt habe, darf da wahrscheinlich noch nichts passieren.
Ja, es gibt natürlich auch andere Programme, zum Beispiel Linux Bootloader. Die, lass mich lügen, wenn ich die Alt-Taste drücke, glaube ich, oder Alt-Taste gedrückt habe in dem Moment, wo ich boote, dann bootet der Grub nicht über den Bildschirm raus sofort, sondern hält dann an, dass man zum Beispiel mal ein anderes Bootkommando geben kann. Ich hätte natürlich sagen, ja, Control und Alt schicke ich erst an das Simulationsgerät. In dem Moment, wo eine zweite Taste gedrückt wird, geht auch nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit Alt-Control raus möchte, dann drücke ich Control.
Und dann wird Control geschickt und dann aber das Control Alt dann nicht mehr. Also dann wird dann wieder losgelassen.
Ja. Dann kriegt aber natürlich mein virtuelles Betriebssystem so eine Control-Taste gedrückt, Control-Taste wieder losgelassen. Was er in echt nicht kriegen würde, was natürlich auch in der laufenden Applikation möglicherweise irgendwelche Auswirkungen hat. Ne? Also wenn ich die Kontrolltaste tippe, dann bricht das Programm ab oder irgend sowas. Wäre schon doof. Also diese Tastenkombination, man kann sie natürlich jederzeit umdefinieren, könnte man sich jedenfalls überlegen, kann man umprogrammieren, wie auch immer. Es bleibt dabei, es sind irgendwelche Tasten, die plötzlich ja, eine zweite Bedeutung haben. Jo, wenn wir dann gerade bei den Tasten sind, wie machen wir das dann mit der Tastatur sonst? Also zur Info für alle, die das nicht ganz, naja, der beschäftigt sich mit sowas. Also ich habe vorhin gesagt schon, X-Windows liefert der laufenden Applikation, so sie dann den Fokus hat, Events. Maus ist jetzt da, Maus ist jetzt da, ist ein Typ von Event. Die anderen Events sind beispielsweise Taste sowieso wurde gedrückt, Taste sowieso ist losgelassen worden. Das sind die Key-Events. Jo, was kriege ich denn bei den Key-Events? Weiß das jemand auswendig? Das, was ich mit X-Mode-Map eingestellt habe. Und wenn ich nichts eingestellt habe, dann kriege ich halt das geschickt, was der Systemverwalter mit X-Mode-Map für meinen Rechner eingestellt hat. Soll heißen, das ist Keycode 1 und ist die Escape-Taste. Dann kriege ich Escape geschickt. Das ist Keycode 2. Dann in der X-Mode-Map steht drin, Keycode 2 ist ein, ich sage jetzt mal, der Buchstabe A. Hilft mir das was? Was brauche ich denn eigentlich?
Ist denn Buchstabe A oder Buchstabe A gedrückt?
Es gibt ein, ich weiß gar nicht, wie heißt er, Key-Press und es gibt ein Key-Release-Event. Glück ist geschickt, da gibt es schon zwei. Ja, sonst hätten wir eh verloren. Gut, und ich kriege auch ein Kontrolltaste ist gedrückt, Kontrolltaste wurde losgelassen. Kriege ich auch. Jo, jetzt kann es mir aber sein, ich habe, sagen wir mal, ein US-Tastaturding. Mein Systemverwalter hat angeschaltet X-Mode-Map für. Wie heißt es dann? PC5-US-Keyboard oder so ähnlich. Jetzt kann es natürlich sein, irgendjemand in der virtuellen Maschine installiert jetzt nicht PC5-US, sondern Latin 1, Dead Keys, irgend sowas. Deutsch. Jetzt können wir mit der Tatsache, dass wir hier ein A gesendet kriegen, nie wirklich was anfangen. Weil das A, na gut, die A und A, USA und deutsches A, die passen sogar noch zusammen. Nehmen wir mal ein Y.
Müsste man so für die Zeit dieses Mapping versuchen, ob wir es ausschalten können oder wieder schauen, was für ein Mapping ist es, und wieder zurückrechnen.
Genau.
Was natürlich blöd ist, wenn manche Tasten einfach wegrationalisiert wurden beim Mapping.
Das kann einem passieren. Also manche Leute, die vertauschen einem
Oder wollen keine Windows-Taste haben oder sonst was.
oder vertauschen Caps Lock und Control. Das hatten bei uns viele Leute am Lehrstuhl. Caps Lock, so nach dem Motto, ist nervig. Da kommt man bloß aus Versehen drauf. Die braucht man eigentlich nie. Und früher war an der Stelle nämlich die Kontrolltaste. Da kann man mit Control
Auch noch diese Sound-Tastatur, das auch noch.
Sandtastaturen, da ist die Kontrolltaste auch an der Stelle. Da kriege ich dann den falschen Code. Ja, also nur zur Info, da muss man noch ein bisschen rumrechnen. Also erstmal muss man praktisch das, was man als X-Mode-Map gewandelten Code kriegt, den muss man erst wieder zurückrechnen. Dass man den eigentlichen Keycode kriegt, das ist die Taste Nummer 13. Und dann kann man gucken, dass man passend zum Keyboard dann dem Keyboard-Controller sagt, jetzt ist die Taste gedrückt worden.
Und es hieße dann, wenn es sowas ist, dann hat man keine Feststelltaste. Oder kann die
Ne.
nicht.
Die geht dann
Oder
auch
wenn
in
man
der.
immer einen Control-Befehl bekommt, jetzt nicht weiß, ob es jetzt die normale Control-Taste ist oder ob das jetzt die umgemappte Feststelltaste ist. Und ja, okay.
Pech
Und
gehabt.
ist irgendwie im Quest-System.
Ja, das Problem haben ja dann eigentlich alle Vorbilds. Kann man da nicht einfach mal einen X-Server fixen?
Das Problem ist, dass der X-Server generisch ist für Sun-Tastaturen, für Alpha-Tastaturen, für
Ja, gut,
was
aber
es alles gibt.
man kann ja trotzdem einfach mit dem rohen Keycode mitschicken. Man muss ihn sich ja nicht angucken, wenn er eigentlich interessiert.
Der kommt ja mit. Nur der rohe Keycode auf einer Sun ist falsch. Das ist nicht der, den du willst. Den will ich nicht, weil die Sun-Tastatur ganz andere Codes sendet als eine PC-Tastatur. Ja, und dann bist du eigentlich wieder bei dem Problem. Du musst aus den gegebenen Codes, ob das jetzt ASCII-Zeichen sind, ob das jetzt Keycodes sind, ob das keine Ahnung was ist, musst du erstmal zurückrechnen, was ist denn das für eine simulierte Taste? So oder so. Schick wäre natürlich eigentlich, ich habe ein PC-Keyboard und ich mache ein PC nach, dann möchte ich doch eigentlich die Keycodes, die mir, die Native Keycodes, die der X-Server ja kennt, die hätte ich gern. Naja, oder auch nicht, weil so eine MF2-Tastatur nicht wirklich Keycodes schickt. Was schickt die? Ursprünglich war es eine PC-Tastatur. Das waren. Lasst mich lügen. Wie viele Tasten waren das? 96 oder irgend sowas? Da gab es ja die, also wenn man sich die anguckt, die Hälfte gab es. Oder nee, den Zwischenteil gab es nicht und so ein paar Funktionstasten gab es nicht. Also jedenfalls weniger. Ja, und dann hat man irgendwann die MF- oder AT-Tastatur und irgendwann die MF2-Tastatur. Da hat man gesagt, naja, da hat man jetzt ein paar Tasten mehr, damit man jetzt unterscheiden kann, hier zwischen den Cursor-Tasten und den Cursor-Tasten schicken die Cursor-Tasten erstmal so einen Extended-Code, ich bin eine Extended-Taste und dann Cursor Down und dann wieder, jetzt sind wir wieder im alten Modus. Ja, und ein altes Betriebssystem, was diese Keycodes, diese Extended-Dinger nicht kennt, der kriegt dann geschickt, ja, jetzt schalten wir um in den Extended-Modus. Das Zeichen kenne ich nicht, schmeißen wir weg. Jetzt kommt ein Cursor Down, ja, das kenne ich, das bearbeite ich. Jetzt kommt wieder, wir sind zurück im anderen Modus. Hey, kenne ich nicht, weg damit. Mit der Methode funktioniert sozusagen eine AT-Tastatur auch am PC. Soll aber jetzt heißen, so ein Cursor-Ding liefert gar nicht einen Keycode, sondern drei. Und logischerweise bei der MF2-Tastatur hat man das dann nochmal erweitert. Und dann sind das noch wieder, also bis zu fünf Keycodes, die da kommen können. Und nochmal Tabelle. Ne? Also das ist dann nochmal eine Tabelle. Wenn ich dann weiß, welche Taste es ist, dann muss ich meinem MF2-Keyboard-Controller dann noch beibringen, ja, wenn es die Taste ist, dann musst du die Keycodes an deinen Keyboard-Controller schicken. Die werden erstmal zurückgerechnet, welche Taste war das? Und dann wird der Keycode, oder ja, daraus wird praktisch eine Taste ermittelt. Und gemäß der Taste werden dann die 1, 2, 3, 4, 5 Keycodes geschickt.
Okay, aber im Prinzip das, was der Host auch kriegen würde, nach dem Zugang.
Ja, also wenn es ein PC ist.
Ja, okay. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich das, würde ich jetzt sagen, das gewünschte Verhalten. Also ich meine, ich sehe da jetzt eigentlich gar nicht so das große Problem.
Es ist im Prinzip kein Problem. Das Einzige, was man halt machen muss, man muss aus den gegebenen Codes, die man vom X-Server kriegt, wieder zurückrechnen. Und das kannst du nicht, wenn du nicht gesagt kriegst, das ist eine englische Tastatur. Oder deutsche oder französische. Oder weil nur wenn du weißt, dass es eine französische Tastatur ist, dann weißt du, dass das A an einer anderen Stelle liegt. Und dementsprechend passenden Keycode schicken musst. Aber da haben sich die QEMU-Leute entsprechend Mühe gemacht. Und haben diese Tabellen hin- und zurückrechnen von allen möglichen Keyboard-Layouts zurückrechnen zum Keycode.
Nochmal eine allgemeine Frage, wenn ich jetzt zwei verschiedene physikalische Tastaturen habe und anders sprachigen Layout, was wird jetzt tatsächlich geschickt? Schicken die beide das gleiche, in den gleichen Code, wenn ich die gleiche Taste an der gleichen Position drücke? Okay, also das heißt ja. Wirklich, anderssprachige Keyboards sind nur anders beschriftet.
Ja. Ja. Bis auf, Ausnahmen bestätigen wieder die Regel, es gibt ja auch Keyboards, die noch wieder ein bisschen anderes Layout haben. Da ist dann die Enter-Taste nicht eine schmale, sondern die geht hier so um die Ecke rum. Und da liegt jetzt die Taste da oben. Die gibt es natürlich auch. Oder Laptops sieht es natürlich noch ganz anders aus. Da ist aber jetzt diese Taste mit Pipe-Zeichen und Backslash, egal wo sie liegt. Es ist immer die Nummer, ich sag mal, 93.
Okay. Also es wird dann wieder auf ein virtuelles Standard-Layout.
Sozusagen. Was man nämlich auch merkt, wenn man nämlich sich mal die Keycodes ausrechnet, dann ist Escape die 1, dann geht es weiter, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das geht schön durchgängig. Und dann merkt man aber plötzlich, ich glaube hier zwischen Shift-Taste und Z, da fehlt ein Code. Der liegt dann nämlich... Lass mich lügen, das könnte die Taste plötzlich sein. Wenn man sich dann anguckt, wie das alte PC-Keyboard 1800 irgendwann ausgesehen hat, naja, da war die Taste eben halt dazwischen. Die ist bloß irgendwann mal, keine Ahnung warum, da hochgewandert. Jo. Jo.
Woran liegt es eigentlich, dass man nicht beliebig viele Tasten gleichzeitig drücken kann? Am Betriebssystem oder?
Nee, das liegt jetzt wieder an der Tastatur und an der Art der Abfrage. Wobei, je nachdem, wie viel Geld du bezahlst, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
Okay. Weil eigentlich schickt ihr dann die Tastaturen ja nur die Codes und dann wurde gedrückt und wurde irgendwann wieder losgelassen. Dann müsste ja eigentlich egal sein, ob ich ganz viele gedrückt halte und immer noch neue dazu drücke oder dann auch irgendwann einzeln mal noch loslasse oder nicht.
Gut, das also ganz kurz, eigentlich kurz nicht zum Thema, aber also die Idee ist, Wir haben so eine Matrix und du kannst praktisch hier vom Key, also von dem Prozessor, der jetzt im Keyboard steckt, da ist so ein kleiner 8050 Prozessor oder was drin, ich weiß gar nicht, irgendeine Nummer, da schickst du Nullen und Einsen rein und du liest hier aus, wo die Nullen und Einsen wieder rauskommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du die Taste drückst und jetzt, sagen wir mal, überall eine 1 reinschickst, dann kommt an der Stelle eine 1 raus und da überall Nullen. Wenn du jetzt die Taste noch drückst und nur hier eine 1, 0, 0, 0, dann kriegst du das gleiche Muster. Jetzt kannst du aber mal da eine 1 reinschicken und da eine 0, dann merkst du, kommt plötzlich da eine 1. Dann weißt du, an dieser Abzweigung muss wohl eine Taste gedrückt sein. Nur wenn du jetzt die Taste auch noch drückst.
Es ist nicht klar, ob nur die Beine auf der Diagonale gedrückt sind oder ob die.
Ja. Und die Keyboards sind halt so gemacht, dass die Tasten, die man aus Versehen oder sinnvollerweise gleichzeitig drücken kann, Shift-Taste zum Beispiel, dass die Shift-Tasten sind praktisch alle auf einer Leitung. Weil jetzt mehrere davon gleichzeitig, ob ich jetzt eine Shift-Taste, zweite Shift-Taste, macht im Prinzip keinen Unterschied. Naja, und die anderen sind darauf verteilt. Man kann es aber auch so machen, dass man den Tasten, also das, letztendlich schließen sie ja sozusagen diese zwei Leitungen kurz. Man kann es so machen, dass da noch eine Diode mit eingebaut wird. Dann geht der Strom nur von einer Richtung dahin und nicht von da auch zurück. Dann kannst du alle unabhängig voneinander abfragen. Also, wenn du ein teures Keyboard kaufst, dann sind halt bei 105 Tasten sind noch 105 Dioden drin. Kostet wieder 10 Cent. Und kostet eine entsprechend klein bisschen kompliziertere Platine, dann gehen alle Tasten gleichzeitig. Jo, gut, hat jetzt aber. Gut, kann natürlich, kann man jetzt simulieren, ne? Das mit Dioden oder ohne Dioden, kann man auch wieder konfigurieren, wie man sein Keyboard gerne hätte. Jo, also das mal so. Was man noch alles zu Maus und Keyboard sagen kann. Sonst Fragen dazu? KVM, QEMU. Jo.
Ja. Wie soll es jetzt dann lieber gestoppen? Wie erreicht man den? Also, wie kann ich jetzt dann noch QEMU irgendwie wann?
Gemacht habe ich das nicht bisher. Also ich kenne nur den GDB an sich. Dem GDB kannst du sagen, verbinde dich mal mit. Und da kannst du jetzt verschiedene Pipes, verschiedene Sockets, verschiedene irgendwas angeben. Genau. Und dann kannst du dich nachträglich an diesem Ding mit dem GDB einfach dran flanschen. Dann, also wenn du diesen Stub vorbereitet kriegst, dann kann der GDB alles über diesen Stub machen. Eigentlich war es ursprünglich mal gedacht zum Remote-Debuggen von irgendwelchen kleinen Mikrocontrollern oder so. Wenn der Mikrocontroller diese Schnittstelle bereitstellt, beispielsweise über die Schnittstelle oder so, kannst du dich dran kabeln, dann kannst du so ein Remote-Device debuggen, Single-Steppen und so. Und gut, das kann man hier natürlich dann nutzen. Dann ist es halt keine serielle Schnittstelle, an die ich mich dran kabel, sondern dann eben so ein Socket oder ja, ein Unix-Socket ist es, glaube ich. Jo. Das wäre wahrscheinlich schon längst fertig. Hätte bloß halt noch ein paar Mal weiter tippen müssen. Jo, okay. Das war jetzt das, wie es funktioniert. Und wie man sieht, es flutscht. Also für Wald- und Wiesenanwendungen hervorragend geeignet. Kostet nichts, funktioniert sehr gut. Also kann ich persönlich in Anführungsstrichen nur Werbung für machen. Wer mal eine virtuelle Maschine braucht, so für Standardanwendungen, das Ding ist schon schick. Jetzt haben wir letzte Woche allerdings, wenn ihr euch zurückerinnert, waren wir ja hier mit diesem MMU mit Performance-Einbußen. Ne? Ja, und da hatten wir ja mal schon überlegt, wie müssen wir das jetzt mit der MMU eigentlich machen? Da hatte ich gesagt, na, das ignorieren wir erstmal. Das machen wir nächste Woche. Jetzt ist nächste Woche. Also, stellt euch vor, in der virtuellen Maschine läuft irgendwie ab ein, was weiß ich, Move irgendwas nach CA3. Das Betriebssystem in der virtuellen Maschine möchte das Mapping umschalten. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, also wenn man eine entsprechende CPU hat, dann erlaubt sie vier verschiedene Werte. Aber im einfachsten Fall sagt sie einfach, nö, nö, Exit-Event kann ich nicht, gefährlich, mach du mal. Jo, und nu. Jetzt sind wir in unserem Hypervisor. Hypervisor sagt, ich habe Exit-Event gekriegt, da möchte jemand nach CA3 was schreiben. Hypervisor selber machen, bitteschön. Was muss der Hypervisor jetzt machen, bevor der CPU sagen kann, ja, kann es weitermachen?
Ich meine, er müsste ja diese Tabellen überprüfen. Und im Prinzip, also es ist ja irgendwie so, dass die Gastmaschine ja, kriegt ja irgendwie am Anfang einen gewissen Speicher zur Verfügung, den stellt er ja selber schon wieder virtuelle, also default. Das heißt, wenn die virtuelle Maschine, also der Gast, die Tabellen aufbaut, dann macht er das ja auf Basis der bereits virtuellen Adressen. Wenn jetzt halt quasi er das CA3 schreiben würde, dann müsste eigentlich der Hypervisor die Tabellen auf physikalische Adressen umrechnen.
Also, was wir haben ist, irgendeine virtuelle Adresse vom Gast. Die soll ja rein in die virtuelle MMU, die kriegt raus eine physikalische Adresse. Naja, was jetzt aber eigentlich keine echte physikalische ist, sondern so wie du sagst, er hat ja zur Verfügung gestellt gekriegt Speicher, der vorher mit irgendeiner Art von Malloc alloziert worden ist und ja eigentlich eine virtuelle Adresse ist. Also das war jetzt hier Gast. Ja, und die physikalische Adresse ist also im Host jetzt eigentlich erstmal wieder eine virtuelle. Geht jetzt in die echte MMU. Da kommt eine physikalische Adresse raus und das geht jetzt. Naja, auf die echte Hardware. Ja, und gesagt kriegen wir sozusagen das virtuelle CA3 und die MMU kriegt gesagt das echte CA3. Jo, jetzt kriegen wir hier mit dem CA3 eine Tabelle gesagt für die MMU. Die müssen wir jetzt testen, umbauen. Was machen wir mit dem Ding?
Müsste das nicht alles immer ein konstanter Shift sein?
virtuelle Speicher anfängt von das System? Nicht im physikalischen, sondern im virtuellen Ding von dem Host-System. Also dass wir das dann unserer physikalischen MMU dann nachgeschickt bekommen.
Moment, für alle zum Mitdenken. Also, den oberen Teil lassen wir gleich. Was hier kommt, ist eine virtuelle Adresse. Und du möchtest eigentlich einfach einen Offset drauf addieren. Und das ist die, ja, da habe ich ihn geschrieben, physikalische Adresse.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich von dem oberen, was ich bekomme, als virtuelle Adresse von einem Gastsystem, also im oberen Fall, dass ich auf dem es drauf rechne, also auf die virtuelle Adresse,
das so.
Und dann in die MFU schicke und dann.
Okay, zum Mitdenken.
Einfach nur da, wo der Pfeil und das V hat oder so, plus X. Das ist eins gegen da.
Also hier das Plus. Und der untere Teil bleibt dann. Auch nicht? Dann klär mich nochmal auf, was meinst du?
Ich hatte jetzt erstmal gemeint, gut, das war wahrscheinlich was der Kollege angewandt hat, dass ich dann eine virtuelle MMU emulieren müsste. Und dass ich deren Ergebnis hernehme und da das X auch addiere und dann in meine physikalische MMU reinstopfe.
Also hier zwischen noch was addieren.
Also hier an dieser Stelle das plus X noch genau.
Also wenn du die zwei hast, dann bist du eigentlich glücklich. Dummerweise hast du ja die halt nicht, ne? Du hast ja nur eine echte. Also in Anführungsstrichen möglich wäre, den Teil sozusagen hier oben und jetzt noch ein plus x, um jetzt die Host-virtuelle Adresse in eine Host-physikalische Adresse umzurechnen. Prinzipiell denkbar, aber der Einwand war schon nicht ganz verkehrt. Das würde ja heißen, dass man der virtuellen Maschine gar keine virtuellen Adressen sozusagen gibt, sondern richtig physikalische. In Linux kann ich jetzt im Allgemeinen gar keine physikalischen Pages reservieren im Betriebssystem. Ich kann immer nur, also ich reserviere Pages, aber die nutze ich immer nur virtuell. Also kann ich auch gar nicht sagen, ich möchte einen linearen Speicher mit 1 Gig. Geht insofern nicht, als dass ja dieses Gig vielleicht gepaged werden soll, weil ich das Gigabyte ja vielleicht gar nicht habe. Ne? Also insofern kann ich jetzt hier so ein einfaches plus x, geht so nicht. Also dazwischen muss schon eine echte MMU liegen, die dann zum Beispiel das Paging macht.
Durchschauen muss, kontrollieren muss sozusagen und dann die Page halt irgendwie nur als Read-Only markiert für diese Tabelle, sodass der Gast danach immer das CR3 niederschreiben kann und bei der nächsten Änderung wird das wieder mit. Und im Zug von der Prüfung könnte er einfach die Umsetzung durch seine eigene Tabelle machen. Also jede Adresse, die in der Tabelle vom Gast steht, nochmal durch seine eigene Tabelle umsetzen.
Das ist sozusagen die Idee. Hier sage ich, aus der virtuellen Adresse 13 wird die 26. Und hier sage ich, aus der 26 wird die 39. Dann könnte ich auch gleich hier oben sagen, aus der 13 wird die 39. Das kann ich natürlich in eine MMU eintragen, in eine Page-Tabelle. Soll heißen, ich müsste praktisch die gesamte Tabelle durchwühlen. Und immer noch die Umrechnung, die ich eigentlich noch machen muss. Nur, ich habe jetzt ja keine zweite MMU, sondern ich habe ja nur eine.
Die
Nö. Oder einmal musst du es halt machen. Einmal, du kriegst hier eine Page-Tabelle gesagt und die durchwühlst du von oben bis unten und guckst immer, und diese Umrechnung machst du jetzt selber. Und die Änderung, die trägst du praktisch in die hier oben gegebene Tabelle ein.
Wahrscheinlich in die Originale, damit wieder der Gast.
Das ist schon eine berechtigte Frage. Also, sagen wir mal, wir rechnen einfach die Tabelle so um. Wir addieren was drauf, wir subtrahieren was weg, so dass es entsprechend umgerechnet passt. Und bei der Umrechnung können wir natürlich dann auch aufpassen, dass gewisse Pages dann gar nicht angefasst werden. Oder, ne, also wenn er hier ankommt mit einer virtuellen Adresse oder also aus seiner Sicht einer physikalischen, die keiner bei uns registrierten virtuellen entspricht, dann tragen wir entsprechend in der Tabelle ein, ja, not present, die Page. Dann langt er halt ins Leere. Jo, das könnten wir machen. Also wenn der den CR3 setzen will, dann durchwühlen wir die Tabelle und patchen sie. Was passiert, wenn jetzt das dann im Gast laufende Betriebssystem jetzt meine Applikation da loslaufen lässt und die Applikation macht einen Malloc? Reserviert sich noch eine Page. Ja, das Betriebssystem trägt in die aktuelle Page-Tabelle einfach eine Page mehr ein. CR3 wird aber nicht angepackt, weil die Tabelle, der Startpunkt der Tabelle ist ja immer noch der gleiche. Read-only-Trick, ne? Also wenn da irgendjemand an der Page-Tabelle nachträglich rumfummelt, nachdem wir sie schon durchforstet haben, kriegt er Batsch einen auf den Finger, darfst du nicht. Und in dem Exception-Händler, der dann ja entsprechend aufgerufen wird, können wir dann wieder nachgucken, was wollte er denn? Ach, der wollte da irgendwie was rumfummeln an seiner Page-Tabelle. Was machen wir dann? Ja. Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Prinzipiell möglich, praktisch mühsam. Es kann natürlich ganz einfach sein, ein Move irgendwas nach Page. Kann irgendwas sein, ein Move long, irgendein Inhalt nach. Naja, also ich schreibe es mal unterschlängelt hin, so, was weiß ich, 4 CA3. Also die Adressierungsart gibt es nicht. Was ich meine ist, das Ding zeigt auf die Page-Tabelle und ich ändere in der Page-Tabelle einen Eintrag. Das wäre ja noch zu sehen und wäre relativ leicht zu simulieren. Aber es kann natürlich auch irgendein Dödel auf die Idee kommen und sagen, na, addier doch mal was drauf. Und da ja Intel mit nahezu jeder Rechenoperation auf Speicher zugreifen kann, können wir jetzt plötzlich die Subtraktion, die Addition, das XOR, das, ne, 593 Stück verschiedene nachmachen. Das wollen wir nicht. Das war ja eigentlich der Witz dieser Hardware-Geschichte, dass wir jetzt nicht die 593 Befehle nachmachen müssen.
Schreiben lassen und danach halt nachschauen und danach nochmal einen Gesamtcheck machen von der Tabelle.
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Naja, das Problem ist ja, dass er jetzt quasi, also wir können nicht den Code nur anschauen oder also sowieso nicht den Code, aber man kann jetzt nicht
nicht anhand von einzelnen Instruktionen das checken, weil er könnte jetzt irgendwie mit 4 Additionen auf einen Eintrag was drauf addieren. Das heißt, im Prinzip muss man alle Operationen abschließen lassen, den Gast, und danach quasi checken, ob das, was er da gemacht ist, korrekt war.
Also von der Art her, ich lasse ihn mal einen Single Step machen und gucke hinterher, was drin steht.
Ja, oder man kann ja, also ich meine, ich weiß nicht, also es ist ja, glaube ich, so, dass ja der Gast, wenn er diese Tabelle verändert hat, dann wird er wahrscheinlich so eine TLB-Flush machen. Oder macht er
einen... Kommt drauf an, wenn er was einträgt, braucht er keinen Flush machen. Okay. Wenn er was austrägt, so die Intel-Dokumentation, dann steht es also dann steht zwar nicht mehr in der Page-Tabelle, aber es steht vielleicht noch im TLB. Dann muss ich den TLB flushen oder zumindest den Eintrag.
Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass danach eben sowas gemacht wird. Also sonst hätte ich gesagt, macht er den Check halt da.
Mhm, nein.
Ja, dann muss man noch wieder Instruktionen.
Nach jeder Instruktion? Das will ich nicht.
Wenn man feststellen, wann diese neue Tabelle sozusagen das erste Mal wieder benötigt würde, man dann so lange rumfuschen lassen dürfen. Können und dann merken, okay, jetzt will er nochmal einen Eintrag aus der Tabelle sich herholen. Jetzt sollten wir schauen, ob da was verändert wurde und dementsprechend da nicht schicken.
Das könnte gehen. Gut, wie kriege ich mit, dass er den Eintrag überhaupt braucht?
Nicht ganz genau, ob es jetzt genau der Eintrag oder ein anderer unveränderter Eintrag ist, das weiß ich wahrscheinlich nicht.
Doch, das kann ich mitkriegen. So von der Idee her. Also, wir haben irgendwie unser CR3, das zeigt auf die oberste Tabelle und von da aus habe ich jetzt Pointer auf meine Tile-Pages und die zeigen auf die eigentlichen Seiten, die der Gast benutzen will. Naja, und wenn jetzt jemand hier, sagen wir mal, an der Tabelle rumfuscht, dann kann ich sagen, ich weiß nicht, was der da treibt. Dann sage ich ihm einfach, naja, dann mach, was du willst. Aber ich trage da oben, bevor ich dich weitermachen lasse, ein, der Zweig da unten ist ungültig. Dann kann er lustig hier seine Änderungen reinpinseln. Jo, und dann läuft das Gastding weiter. Möchte jetzt hier irgendwie die Page, die er gerade eingetragen hat, die wir da nutzen. Jo, bums, Page-Vault. Und dann kann ich im Page-Vault-Händler nachgucken und dann sehe ich, der hätte hier auf diesen Teil zugreifen wollen. Achso, den habe ich ihm gerade geklaut, der hätte wohl eingetragen sein sollen. Na gut, jetzt gucke ich mal diesen Teil durch, mache die Änderung und trage das Ding wieder passend ein. Die Methode. Oder, den Einwand hast du ja vorhin auch schon gebracht, der Gast soll ja eigentlich gar nicht merken, dass er so komisch modifizierte Seiten hat. Ne? Musst du dir vorstellen, egal, der Gast trägt hier was ein und unter der Haube biegen wir es ihm um. Wenn er jetzt lesend drauf zugreift, dann, ich habe doch gerade eine 5 eingetragen, wieso steht jetzt eine 17 drin? Wie verheimlichen wir eben das denn?
Muss man schon fast wieder in die Richtung gehen, sollte der Prozessor 2 MMOs anbieten, das
wäre. Hätte was, ne? Gibt's. Also die moderneren haben eine Doppel-MMU sozusagen.
Dann gibt es ja eigentlich wieder einfacher, wenn man jetzt so Shadow Page Tables machen will. Dann kann sozusagen der Gast kann einfach mal, also ich dupliziere das am Anfang, wenn das CR3 setzen will, mache meinen Gesamtcheck und der Gast weiß ja davon gar nichts. An seinen Page-Tabellen rumfummeln. Und wenn er jetzt einen neuen Eintrag macht, dann ist ja in der echten Page-Tabelle, die für den Bereich zuständig ist, kein Eintrag. Das heißt, da werde ich eine Exception kriegen. Dann schaue ich in die Shadow-Page-Table, ob es gültig ist, mache eine Umrechnung.
Wenn ich eine echte virtuelle MMU habe, Dann kann ich Ihnen diese Umrechnung 1 zu 1 hardwaremäßig machen lassen.
Ja, nee, ich meine jetzt auch, also ich meine jetzt auch das Beispiel von vorhin gezogen, dass wir nur eine MMU haben, das im Osten nachmachen.
Ja, wie machst du es dann? Dann kann ich, genau, also okay, dann trage ich den Pointer aus, beziehungsweise ich trage diese Page aus der echten MMU aus. Und wenn er dann auf die Lesen zugreifen will, dann keine Page da, kriege ich eine Exception. Dann kann ich ihm diese eine Page wieder gerade biegen, so wie er sie geschrieben hat, trage sie allerdings da oben wieder aus. Das heißt, jetzt ist sie nicht mehr gültig für die Umrechnung, aber auslesen kann er sie jetzt. Und wenn er jetzt kurze Zeit später darauf zugreift, dann modifiziere ich sie ihm wieder, nehmen Sie aber aus seinem Les-Schreibbereich raus. Trag sie aber dafür da oben wieder ein. Also der Gast darf sie entweder benutzen für die Umrechnung, dann darf er sie aber nicht sehen und nicht ändern. Oder er darf sie sehen und ändern, aber dann darf sie nicht für die Umrechnung benutzt werden. Das ist sozusagen immer hin und her. Das ist die Methode. Also, das ist eine Variante. Wir können es auch ganz anders machen.
Gibt es irgendwelche Prozessoren, die sowas nicht ankriegen? Wenn eben so ein Prozessor vorkommt und sagt, das geht jetzt halt einfach nicht?
Es gibt im Prinzip Prozessoren, die haben diese zwei MMUs. Dann ist es ganz einfach. Ne? Die eine MMU macht die eine Umrechnung, die andere MMU die andere Umrechnung. Beide haben sie einen TLB. Flutscht.
Was für welche? Also was für Prozessoren?
Auch Intel, AMD. Muss halt entsprechend mehr bezahlen. Ist ja auch wieder irgendwo ein Fleck, was du abfragen kannst, ob das so eine MMU hat, ja oder nein. Und je nachdem ist das KVM-Modul dann.
Sind es dann irgendwelche speziellen Server oder hat jetzt so ein Core i7, sag ich mal?
Also wer da was hat, frag mich nicht auswendig. Da musst du dann ganz genau irgendwelche Manuals wälzen. Also natürlich im Prinzip wirklich die Server, die gedacht sind für Virtualisierung von 20 Webservern oder so, die haben sowas. Aber dann bezahlst du halt für die MMU, für die CPU auch gleich wieder, keine Ahnung, 100 Euro mehr. Ne? Jo, also gut, die Variante, dass es beides gibt, ist die schönste, einfachste, teuerste. Aber im Allgemeinen haben wir sie nicht. Es gibt aber noch eine andere Variante. Oder, nee, gut, eins vorweg. Ich habe euch immer gesagt, achtet drauf, wie schnell ist denn das jetzt? Wie schnell ist denn das jetzt mit dem, entweder ist das Ding zum Lesen und Schreiben gut oder es ist zum Umrechnen von Adressen gut.
Wenn das Gastsystem sich nicht großartig für die MMU interessiert oder da rumvorbleibt und es wieder checken, wenn er dann tatsächlich wieder benutzen wird, dann ist es gut.
Also was haben wir dann als Beispiel, dass es flutscht? Welche Anwendung, welches Betriebssystem muss ich starten, damit ich mit der Methode gut laufe? Okay, dann habe ich einmal ein großes Malloc, um hinterher meine Zahl abzuspeichern. Und dann die nächsten 10 Stunden wird die MMU nicht angefasst. Perfekt.
Das heißt einfach noch Möglichkeit, Single, Thread oder sonst was. Also wo nicht großartig geswitcht werden muss zwischen mehreren Thread oder auf jeden Fall genug Speicher da ist.
Aha. Wie schaut es dann aus, wenn ich ein Programm starte, um Pi auf 1000 Stellen zu berechnen und ein Programm, um E auf 1000 Stellen zu berechnen? Und die laufen jetzt beide parallel auf meinem einen nachgemachten Prozessor.
Ja.
Okay. hilft uns das was?
Ja, die schon. Weil die also die Prozesse verändern ja ihre Patch-Tabellen nicht am Start.
Mhm.
Und das CR3, das kann man ja dann einfach umsetzen, weil wir ja im Post schon gecheckt haben.
Voraussetzung ist sozusagen, dass wir die gecheckten Tabellen gecheckt lassen und read-only oder gar nicht sichtbar sein lassen. Dann kann sie in der Zwischenzeit auch niemand geändert haben. Dann können wir einfach, entweder können wir die Hardware, diese vier Einträge da verwenden lassen, dann switcht dann zwischen den zweien einfach hin und her, fragt uns gar nicht mehr. Was ist, wenn wir diese vier Einträge nicht haben, sondern eine noch billigere CPU, die diese vier Einträge nicht hat, sondern immer sagt, CR3, mach du.
Also CR3 ist nicht jedes Mal neu.
Genau. Ne? Also wir können auch selber eine Tabelle mit CR3, mit gültigen CR3-Werten verwalten. Der einzige Unterschied ist halt, naja, ein Kontextwechsel, Tabelle wühlen, ein Kontextwechsel wieder zurück. Wenn wir diese vier Einträge in der echten CPU haben, dann ist diese Kontextwechsel hin, Kontextwechsel zurück halt auch noch weg. Jo, also das Pi berechnen, E berechnen und das Ganze parallel, überhaupt kein Thema. Das flutscht. Oh, sieht doch schon mal schick aus. Hat jemand ein Gegenbeispiel?
Ja, ich weiß, wenn ich halt ständig, wenn ich im Prinzip ständig Speicher allokiere,
viele Dinge, Prozesse, Speicher im Prinzip, Prozesse, Clearance-Kerne übersetzen.
Ja. Bleiben wir mal bei den speicherintensiven Programmen, also im Sinne von Malloc, 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 ganz viel Malloc. Was würde bei ganz vielen Mallocs passieren?
Irgendwann reicht das Speicher nicht aus und wir müssen das rausschmeißen, damit wir das Neue dann da einbinden können.
Okay, noch ein Problem. Sagen wir mal, wir haben es erstmal so, wir haben genügend Speicher. Wir müssen bloß im virtuellen Gastbetriebssystem müssen wir besuchen, wo ist eine freie Seite und die tragen wir ihm ein. Eintragen ist ändern. Eintragen heißt, ja, was heißt das? Er will da schreiben, darf er nicht. Es gibt Programme, Betriebssysteme, OpenBSD zum Beispiel, die durchwühlen die Page-Table, um einen freien Eintrag zu finden. Ganz doof. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Linux macht es anders. Linux hat so extra Tabellen, wo drin steht, welche Bereiche, also können auch jetzt mehr als eine Page sein, welchen Inhalt haben sollen. Dann sagen wir mal, wir haben Linux, dann würden wir sagen, ja, wir müssen an der, dann wissen wir von vornherein, an der Stelle ist eine freie Seite, da kann man was eintragen. Jo, was macht Betriebssystem? Betriebssystem schreibt drauf, Page Fault, darf nicht. Kontextwechsel, die Page wieder zurückrechnen, austragen, read und write mappen, Kontextwechsel. Dann trägt er ein und dann läuft er wieder los, darf er weiterlaufen und dann möchte jemand den gemallockten Speicher auch nutzen. Schreibt rein oder liest raus. Soll heißen, er braucht diesen Eintrag. Kriegt da wieder einen Page-Fault, weil wir haben es ja hier oben ausgetragen. Also Kontextwechsel, Tabelle umrechnen, wieder eintragen, Kontextwechsel zurück. Und dann kann er einen Retry machen und dann, ach, sieh da, Seite ist doch da. Weiter geht's. Also im Prinzip jedes Eintragen einer Page. Vier Kontextwechsel. Ja, gut, kann man dazu sagen, ein normales Malloc ist auch ein System Call. System Call ist im Prinzip auch ein Kontextwechsel hin, ein Kontextwechsel zurück. Also billig ist ein Malloc sowieso auch nicht. Aber nichtsdestotrotz immer eintragen, austragen, eintragen, austragen. Und wie ist es beim Austragen? Also im Prinzip, wenn wir genügend oft ein Free machen, ja, passiert unter Linux überhaupt nichts, weil Linux gar nicht freigibt. Er merkt sich bloß in der Applikation, die Seite ist frei und beim nächsten Malloc kann ich die wieder nehmen. Er gibt es aber nicht wirklich frei. Wenn es jetzt ein Betriebssystem wirklich freigeben wollte, nur mit dem Unterschied zum Malloc von vorhin, es kommt danach nicht noch ein Page-Fault. Genau, weil, oder das sollte nicht.
Wahrscheinlich als nächstes wieder, ich will lesen oder schreiben drauf zu greifen und das wieder neu anzulegen.
Okay, also an der Stelle, gut, wisst ihr jetzt so ungefähr, wie teuer. Für speicherintensiv, für nicht speicherintensiv. Wie ist es jetzt bei. Haben wir jetzt ja auch gerade, der Speicher reicht gar nicht. Sprich, wir fangen das Pagen an. Wie auch immer man das nennen will. Ja, angenommen, das Ding ist wirklich am Swappen. Ganz viel auslagern, ganz viel einlagern. Zwei Prozesse, die sich immer gegenseitig rauskegeln und wieder einladen. Ja, da wird es dann plötzlich heftig, ne? Wenn wir jetzt die einzelne Page austragen, dann müssen wir sie erstmal hier wieder read-writebar fürs Host-Betriebssystem, dass er sie austragen kann. Beim nächsten Mal, wenn er darauf zugreift, dann müssen wir sie erstmal wieder eintragen, dass er überhaupt zugreifen kann. Dann merken wir, er kann nicht. Dann tragen wir sie bei ihm wieder aus, damit er sie beschreiben kann. Dann trägt er was ein. Dann greift er darauf zu. Dann kann er aber nicht darauf zugreifen. Dann müssen wir ihn wieder eintragen. Also dann kommen insgesamt, glaube ich, 8 Kontextwechsel raus. Bei einmal Pagen. Ja, das wird dann irgendwann extrem teuer. Was sagt er dazu? Ich sag mal, das ist völlig wurscht. Warum ist das wurscht? Naja, eine Idee ist, ich gebe ihm einfach so viel virtuellen Speicher. Also virtuell im Sinne von hier, der Host gibt ihm ganz, ganz viel Speicher, virtuell gesehen. Dann wird der Gast das Pagen, das Swapping nicht anfangen. Wer das swappt, ist dann hinterher er hier. Ne, der Host. Aber
der Standardfall passiert im realen Ding, wenn das jetzt unser Host-System die Anwendungen aufmachen würde, würde es genauso passieren.
Würde genauso passieren und passiert dann aber auch mit der gleichen Geschwindigkeit. Ne, weil da trägt die echte MMU dann was ein, die echte MMU trägt was aus. Das geht dann mit echter Geschwindigkeit, wobei, naja, wer anfängt zu swappen, der hat meist eh verloren. Also wenn das ernsthaft anfängt mit dem Swappen, dann wird es eh nichts. Also man kann vielleicht mal den Apache Webserver, den kann man mal rausswappen, wenn er eh nicht gebraucht wurde die letzte Stunde, kein Problem. Aber wenn sich zwei ernsthafte Programme gegenseitig laufend immer wieder rauskicken, dann passiert ja eh nichts. Jo, also das wäre eine Variante. Morgen machen wir noch eine zweite. Fragen dazu? Jo, okay. Dann danke ich euch fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns morgen wieder.